Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
14 Tage sind um. Wir sind wieder da. Hallöchen.
Ja. Hallo.
Und wir haben ja das letzte Mal gesagt, wir starten jetzt mit Feedback. Und diesmal habe ich gar nicht so viel Feedback, aber wir haben eine E-Mail bekommen. Also ihr könnt uns natürlich auch E-Mails schreiben. transpondercode77@gmx.de. Und da hat uns Sebastian geschrieben, dass er unseren Podcast sehr spannend findet und dass ihm ein bestimmter Fall nicht aus dem Kopf geht. Hat den auch dazu geschrieben. Ich spoiler jetzt noch nicht. Aber er wird kommen.
Okay.
Also ich denke mal, heute, dann habe ich noch zwei Fälle vorbereitet und dann geht der gewünschte von Sebastian mit an den Start.
Ich bin gespannt.
Ja, aber wir müssen halt ein bisschen gucken, weil bei uns steht ja jetzt auch Urlaubszeit an.
Ja, genau.
Deswegen, also wenn in den nächsten Folgen das Feedback nicht unbedingt aktuell ist, liegt das tatsächlich daran, dass wir ein bisschen vorproduzieren jetzt die nächsten zwei Wochen. Genau, und dann sind wir aber ab Anfang Oktober sind wir wieder immer aktuell.
Richtig, am 2. Oktober bin ich aus dem Urlaub wieder da, weil dann fliege ich. Ja,
das yeah.
ist immer sehr passend zum Thema.
Ja, und ich habe gehört, dass du das erste Mal mit einer Boeing fliegst. Sonst seid ihr immer Airbus geflogen.
Ja.
Diesmal fliegt ihr das erste Mal mit einer Boeing.
Guck mal, da weißt du mehr wie ich. Das
ja.
wusste ich noch nicht mal.
Mhm.
Okay.
Ich bin gespannt, was ihr nachher
ich
sagt.
Ich auch, bloß dass die Sache ist, ich kenne den Veranstalter, also das Flugzeug nicht. Also
die Airline.
Die Airline.
Ja, witzigerweise habe ich von der auch noch nie gehört.
Ja, deswegen, okay.
Wir sagen den Namen mal noch nicht, weil wir wissen ja noch nicht, ob es gut oder schlecht wird.
Ja, wenn es schlecht wird, werdet ihr das lesen. Ja.
Arsch.
Naja, wir lassen uns überraschen.
Genau, schauen wir mal. Und die letzten Male waren wir ja immer in den USA. Heute geht's mal nach Russland. Genauer gesagt soll es vom internationalen Flughafen Scheremetjewo in Moskau zum Flughafen Kai Tak in British Hong Kong gehen. Und falls sich jetzt jemand wundert, von 1841 bis 1997 stand Hongkong, bis auf ein paar Jahre dazwischen, unter anderem eben während des Zweiten Weltkriegs, nämlich unter britischer Herrschaft. 1997 wurde Hongkong dann allerdings final an die Volksrepublik China wieder zurückgegeben. Also sofern man Land zurückgeben kann.
Ja.
Aber, naja.
Kann man. Ist ja mit Indien genauso.
Ja. Geflogen wird mit einem Airbus A310-304 von Aeroflot bzw. Russian Airlines. Aeroflot ist eine, wenn nicht sogar die russische Airline. Gegründet 1932, hat sie ihren Hauptsitz in Moskau und ihr Drehkreuz ist der eben schon erwähnte Flughafen Moskau-Scheremetjewo. Während der bestehenden Sowjetunion gehörte der Aeroflot zu den weltweit größten Airlines. Das änderte sich mit dem Zerfall 1991. Nachdem die Sowjetunion in 15 unabhängige Staaten aufgeteilt wurde, war es 1992 auch bei Aeroflot so. Und jetzt muss man sich vorstellen, aus dieser Airline sind über 400 regionale Fluggesellschaften herausgegangen.
Krass.
Also wie groß muss die gewesen sein,
ja,
dass sie, ne?
Das stimmt.
Und es gibt sie tatsächlich auch noch heute. Stand Juni 2025 hat sie insgesamt noch 171 Flugzeuge. Und der Airbus A310 aus unserem heutigen Fall hatte die Seriennummer 596, flog mit der Registrierung FOGQS und dem Namen Glinka. Seinen Jungfernflug hatte das 46,66 Meter lange und von Flügelspitze zu Flügelspitze 43,9 Meter umfassende Flugzeug am 11. September 91. Und genau 15 Monate später, am 11. Dezember 92, wurde die Maschine an Aeroflot ausgeliefert und hat seitdem 846 Starts und Landezyklen bei 5.375 Flugstunden hinter sich. Der Airbus bietet Platz für bis zu 240 Passagiere und schafft vollgetankt rund 9.600 Kilometer. Aber jetzt steigen wir endlich ein. Es ist der 23. März 1994 und im Cockpit ist heute wenig Platz, denn hier befindet sich Kapitän Andrei Viktorowitsch Danilov, Der 40-Jährige schaut auf insgesamt 9.675 Flugstunden zurück, knappe 1.000 davon auf dem A310. Neben ihm sitzt First Officer Igor Wladimirovich Piskarev. Er kommt auf 5.885 Flugstunden und sammelte auf dem A310 bis jetzt 440 Stunden. Und dann gibt es noch den dritten im Bunde, Reservekapitän bzw. Backup-Kapitän und Pausenablösung Jaroslav Wladimirovich Kudrinsky, 39 Jahre alt und kann eine Flugerfahrung von 8.940 Stunden vorweisen. An Bord eines A310 kommt er auf 907. Alle drei sind vorher eher sowjetische Maschinen geflogen, wie zum Beispiel die Tupolev 134, die Yak-40, die Antonov 12 oder Ilyushin 76. Aber, aufpassen, sie gehören zu den 16 besten Piloten der Aeroflot Airlines, denn es gab also ein hartes Auswahlverfahren, wer eben diese neuen Airbus-Flugzeuge überhaupt fliegen darf. In der Flotte hatten sie nämlich genau 5 A310 erhalten und damit die ersten westlichen Flugzeuge. In der Kabine kümmerten sich währenddessen 9 Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen um das Wohl der 63 Passagiere. Flug Sierra Uniform 593 startet um 16.39 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen Moskau-Scheremetjewo. Flugzeit ungefähr im Durchschnitt 12 Stunden. Der Flug verläuft ruhig und nachdem Kapitän Danilov das Flugzeug aus dem vielbeflogenen Luftraum in Russland herausgesteuert hatte und sich der Airbus A310 auf Flugfläche 330 befindet, also in einer Höhe von rund 11.000 Metern, macht er sich auf den Weg in die Kabine. Ab hier übernimmt Backup-Kapitän Kudrinsky und der Autopilot. Für Jaroslav Kudrinsky ist das heute ein ganz besonderer Flug, denn er ist nicht alleine unterwegs. Und hier unterscheiden sich jetzt so ein bisschen die Quellen. Die einen sagen, es wäre sein Bruder, andere sagen, es wäre ein Freund der Familie gewesen. Auf jeden Fall war er aber auch Pilot, der noch mit dabei war. Aber nicht nur das, auch seine 2 Kinder, die 13-jährige Tochter und sein 15-jähriger Sohn Elda befinden sich an Bord. Auf Inlandsflügen waren sie schon öfter gemeinsam mit ihrem Vater unterwegs. Aber das heute ist ihr erster Langstreckenflug. Und genau deshalb möchte ihr Vater ihnen etwas Unvergessliches bieten. Und so dürfen sie nach etwa der Hälfte des Fluges zu ihrem Vater ins Cockpit. Das Ganze ist zwar eigentlich nicht erlaubt, wurde aber von allen Verantwortlichen auf Flug Sierra Uniform 593 geduldet. Und Nadja, ich glaube, du durftest auch schon mal ins Cockpit, oder?
Ja, da war ich aber 12 Monate alt.
Okay.
Ja, da war Essen und ich habe immer, man wollte immer laufen, aber mit 12 Monaten konnte ich schon laufen. Ja, und dann hat mir, also früher war es dann noch die Stewardess, ja. Hieß das ja, die hat mich dann abgeholt und dann saß ich nachher, also da hat meine Mutter gedacht, wo ist meine Tochter, dann ist sie aufgestanden und dann hat sie dann nachgefragt und ja, dann saß ich beim Co-Piloten auf dem Schoß, ich hatte auch so eine Schleife im Haar und so und der wollte mich nicht wieder loswerden, also der hat gesagt, nein, aber musste ja nachher,
ja.
Weil dann der Landeanflug ja. kam, ja, weiß ich leider nichts mehr von, aber
ja, schade.
So ist es geschehen.
Ja, cool. Das finde ich ja total cool und total spannend, weil ich konnte bis jetzt ja immer nur beim Boarden zwischendurch mal so einen kleinen Blick erhaschen. Und nach meinem ersten Flug, wo wir in München gelandet sind, da hatte ich mal gefragt und da durfte ich halt einmal ja, einen längeren Blick werfen, aber mehr ja. war das halt auch ja. nicht.
Aber das ist auch heutzutage verboten.
Ja,
ja.
Also am Boden geht's, aber ja. während des Fluges auf gar keinen Fall.
Nee, genau.
Und der Fall hat tatsächlich auch dazu beigetragen, aber okay. da kommen wir jetzt langsam zu. Deswegen springen wir jetzt mal zurück zum heutigen Fall. Denn nicht nur, dass die beiden Kids ins Cockpit dürfen, Kapitän Kudrinsky räumt auch noch seinen Pilotensitz und lässt als erstes seine Tochter Platz nehmen.
Ja gut, aber das finde ich jetzt aber zu viel des Guten. Also ja. ich saß ja noch wenigstens auf dem Schoß.
Ja.
So, dass er, ne, weißt du, dass er mich schnell da, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwo gedrückt hätte, das weiß ich ja nicht.
Ja.
Aber
genau. Aber wart mal ab, denn er möchte beiden das Gefühl geben, als wenn sie selbst das Flugzeug fliegen würden.
Okay.
Und dafür darf seine Tochter ihre Hände an das Steuerhorn legen. Und nicht, dass ihr mich jetzt verbessern wollt, der A310 hat tatsächlich noch Steuersäulen und noch nicht diese Side-Sticks, wie man sie heute aus dem Airbus kennt. Während die Kleine nun also ihre Hände locker am Steuer hat, stellt Kapitän Kudrinski den Autopiloten von NAV für Navigation auf Heading Select Mode und kann nun am Kursdrehknopf auch Heading Selector einen anderen Kurs einstellen, damit das Flugzeug eine leichte Kurve fliegt. Dann ist ihr Bruder Elder an der Reihe. Auch er darf natürlich auf dem linken Pilotensitz Platz nehmen. Wobei natürlich jetzt, also ein Bindewort ist, es ist nicht klar, dass jeder sofort auf dem Pilotensitz darf. Rechts sitzt noch immer First Officer Piskarev. Allerdings hat er seinen Sitz in die hinterste Position geschoben, wahrscheinlich um mehr Beinfreiheit zu haben. Aber das ist meine persönliche Vermutung, also nagelt mich darauf nicht fest. Auch hier läuft es so wie bei seiner kleinen Schwester. Bis zu dem Moment, als der Junge plötzlich sagt, warum dreht es sich?
Das fällt dem Jungen als erstes auf?
Ja. Denn erst jetzt reagiert Kapitän Kudrinski und fragt, dreht es sich von alleine? Und dies bejaht der Junge.
Ja, bei mir schwant da schon fürchterliches.
Kann ich verstehen. Denn weder der Kapitän noch der First Officer haben eine Ahnung, was gerade passiert. Für sie sieht es so aus und es fühlt sich so an, als würde ihr Flugzeug eine Warteschleife fliegen. 3 Minuten sitzt Elda nun schon auf dem Pilotensitz und das Flugzeug kippt immer weiter zur Seite. Und da das alles mit den Querrudern verursacht wird, dreht sich die Maschine quasi um die Längsachse. Und dieser Winkel wird eben immer steiler. Doch die Piloten glauben immer noch, dass sie sich in einer Warteschleife befinden. Weil auch auf ihrem Navigationsdisplay wird ein Bogen angezeigt. Zeitgleich bemerkt niemand, dass der A310 mittlerweile schon um 45 Grad zur Seite gekippt ist. Ein Winkel, für den sie definitiv nicht ausgelegt ist.
Ja, aber hattest du nicht gesagt, dass die besten Piloten der Airline sind?
Ja, schon.
Okay.
Und Kapitän Kudrinski will jetzt auch endlich zurück auf seinen Platz, denn endlich haben sie gemerkt, dass sich der Autopilot abgeschaltet hat. Doch die G-Kräfte werden stärker. Der A310 fliegt mit über 500 km/h in einem 45-Grad-Winkel, kippt aber weiter und nun greift die Technik noch weiter ein. Um den Höhenverlust auszugleichen, zieht der Autopilot die Nase hoch. Fälschlicherweise ist dieser nämlich nicht, wie eben angenommen, deaktiviert. Aber das erzähle ich gleich noch ein bisschen genauer. Mit dem Anstieg der Nase wird es für First Officer Piskarev noch schwieriger, an das Steuerhorn zu gelangen. Denn wir erinnern uns, er hat seinen Sitz ja ganz nach hinten gestellt. Und auf der anderen Seite wird Kapitän Kudrinski zwar zurück auf seinen Platz, doch da sitzt immer noch Elder, sein 15-jähriger Sohn, der eben wegen der herrschenden G-Kräfte diesem auch nicht räumen kann. Egal wie sein Vater ihn anschreit. Doch auch das Hochziehen der Flugzeugnase bringt nichts, da der Airbus jetzt schon so steil auf der Seite liegt, dass sie trotzdem mehr und mehr an Höhe verlieren.
Aber dann merken die ja spätestens alle, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Und was ist eigentlich mit dem ersten Kapitän?
Ja, da weiß ich nichts drüber, aber ich vermute natürlich, dass der auch versucht, ins Cockpit zu kommen, aber wahrscheinlich wegen den G-Kräften auch nicht aufstehen kann. Okay. Also, weil die werden ja alle in ihren Sitz gedrückt mit dem Doppelten ihres Körpergewichts. Das ist halt... Von daher gehe ich mal davon aus, dass der es versucht hat, aber das auch nicht so funktioniert. Zurück ins Cockpit. Denn hier ist plötzlich ein Alarm zu hören. Die Piloten jedoch haben keine Ahnung, warum oder wieso. Des Weiteren kommt hinzu, dass sich der Autopilot nun wirklich komplett ausgeschaltet hat. Dadurch lässt sich das Flugzeug jetzt zwar leichter steuern, allerdings immer noch vom Sohn des Kapitäns. Ein Strömungsabriss ist mittlerweile fast nicht mehr zu verhindern. Doch First Officer Piskarev schafft es endlich an sein Steuerhorn, während die Maschine automatisch den Sturzflug eingeleitet hat, um eben den gefährlichen Strömungsabriss zu vermeiden. Die Geschwindigkeit steigt und im richtigen Moment zieht Piskarev das Steuerhorn zu sich. Allerdings zu stark. Dafür haben die Turbinen nicht genug Schub. Sie können die Maschine nicht senkrecht nach oben bringen. Aber durch dieses Manöver hat Kapitän Kudrinski zumindest die Chance, zurück auf seinen Pilotensitz zu kommen. Ist so ein bisschen wie beim Parabelflug. Schon mal gehört?
Nee.
Da fliegen die auch los und wenn die bestimmte Manöver fliegen, also im Prinzip fliegen die immer in Wellen.
Okay.
Immer auf und ab.
Mhm.
Und an bestimmten Punkten bist du dann schwerelos.
Ah, doch, okay, ja.
Genau.
Und das kann ich mir vorstellen, ja.
Das ist in dem Moment, als die Nase dann runterging,
ja,
haben sie es dann geschafft, wieder die Plätze zu tauschen.
Doch, das gibt es, das kann man ja auch buchen.
Ja, kann man so sich nur nicht leisten, aber man, könnte
ja,
man
buchen. Ja, oder könnte man buchen, genau.
Das, würde ich auch gerne mal machen.
Ja, ich auch. Das muss bestimmt mega sein, wenn man da schwebt. Ja. Also, ja, okay.
Doch der A310 kippt wieder nach vorne und trudelt jetzt mit 70 Metern pro Sekunde dem Erdboden entgegen. Beide Piloten zusammen schaffen es, mit dem Seitenruder können sie dem Trudeln entgegenwirken und schaffen es so langsam, die Maschine wieder unter Kontrolle zu bringen. Doch was beide nicht gesehen haben in der ganzen Zeit, sie sind zu tief gesunken. Eben noch in 10.000 Metern Höhe streifen sie jetzt um 0.57 Uhr Ortszeit die Baumwipfel eines Waldes etwa 20 Kilometer südöstlich von Meschduretschensk und stürzen ab. Das Flugzeug brach sofort auseinander und brannte teilweise völlig aus. Lotsen von der Luftkontrolle Novokuznetsk versuchen, Sierra Uniform 593 zu kontaktieren. Erfolglos. Allerdings wurde der Absturz beobachtet, und zwar von einem Beamten einer Strafkolonie. Dieser sah zwar nicht direkt den Absturz, aber einen hellen Lichtblitz und meldete den Vorfall seinen Vorgesetzten. Daraufhin machten sich Mitarbeiter zusammen mit einem Rettungsteam und Polizisten auf den Weg. Der Absturzort lag etwa 1,5 Kilometer entfernt von einer befestigten Straße und so dauerte es Stunden, bis sie es auf Skiern erreichten. Die Durchschnittstemperatur liegt hier nämlich bei minus 20 Grad.
Oh, das ist ja muggelig warm.
Genau, also es muss mitten in Sibirien passiert sein.
Ja, genau. Das ist echt krass.
Und auch Hubschrauber fliegen schon kurze Zeit später los, um zu der verunglückten Maschine zu gelangen. Schnell kommt es zu Spekulationen, ob eventuell ein Terroranschlag für den Absturz verantwortlich ist. Über 238 Personen werden von Russland an die Unglücksstelle geschickt. Unter anderem Flugunfallermittler der IAC, also der Interstate Aviation Committee, Rettungskräfte, Feuerwehrleute oder Armeeangehörige. Denn es steht die große Frage im Raum, wie ein damals hochmodernes und neues Flugzeug abstürzen konnte. Anhand der ersten Sichtung lässt sich nämlich erkennen, dass die Triebwerke beim Absturz noch liefen. Und sie finden auch relativ schnell die Flugschreiber. Auf den ersten Blick sind sie ziemlich verbrannt und verbeult. Trotzdem werden sie nach Frankreich ins Labor geschickt. Und tatsächlich, unter den wachsamen Augen von IAC-Experten können die Daten ausgelesen werden. Was die Ermittler am Anfang schon stutzig macht, ist, dass sie die Leichen von zwei Kindern im Cockpit gefunden haben. Sie müssen es schaffen, den Flug zu rekonstruieren. Und dabei soll ein russischer A310-Testpilot helfen. Aber kommen wir erstmal zurück zur Auswertung des Stimmrekorders. Hier hören Sie Unglaubliches, weil wir wissen ja schon im Prinzip, was im Cockpit war. Das hören die Ermittler ja jetzt zum ersten Mal. Und Sie hören die Stimme von Reservekapitän Kudrinski, und wie er anscheinend seine Tochter anbietet, auf dem Kapitänssitz Platz zu nehmen. So, und jetzt schlüssel ich das Ganze noch mal ein bisschen mehr auf als eben. Aber wir wissen ja auch schon, dass die Tochter und der Sohn eben im Cockpit mitgeflogen sind und sich auch auf seinen Platz setzen durften. Einen kurzen Moment, nachdem die Kleine auf seinem Platz Platz genommen hat, fragt sie, ob sie dies bewegen dürfte. Kudrinski fragt: Wenn du das nach links bewegst, wohin fliegt die Maschine dann? Und die Tochter antwortet: nach links. Richtig. Und dann sagt er ihr, dass sie die Hände darauf legen dürfte.
Also seine Tochter hat also das Flugzeug geflogen?
Ja, nicht wirklich. Also sie durfte ihre Hände ganz leicht an das Steuerhorn legen, ohne Druck oder so, nur drauflegen. Und er hat dann ja mit dem Navigationssystem ein bisschen gespielt und dadurch bewegte sich halt die Steuersäule mit und die Tochter sollte eben das Gefühl kriegen, als wenn sie selber fliegt. hat es aber relativ schnell geblickt und ja. sagte dann aber, Papa, das warst doch du.
Ja.
Ne?
Okay.
Und kurz danach nimmt eben auch sein 15-jähriger Sohn Platz.
Na, dann bin ich ja mal gespannt, weil dann ist das jetzt ja wahrscheinlich wohl die Ursache. Aber ich meine, die Piloten waren ja auch im Cockpit, die müssen das doch gemerkt haben.
Genau.
Eigentlich.
Ja, ja, und wie du schon sagst, dass sie es hätten merken müssen, meistens sind es ja tatsächlich mehrere Dinge, die dann zu einem Unglück führen, also wieder eine Kette von...
Kettenreaktion, ja.
Lass uns mal weitergucken. Denn was eigentlich noch schlimmer ist, ist, dass Aeroflot tatsächlich das Ganze versucht zu vertuschen. Doch wie wir jetzt wissen, kam es ja eben trotzdem ans Licht. Ich meine, schon alleine Airbus versucht natürlich alles, um die wahre Unfallursache herauszufinden. Da hängt ja das ganze Unternehmen von ab.
Eben.
Um 0.46 Uhr ist auf dem Stimmrekorder zu hören, wie ihr Vater, der Kapitän, seiner Tochter explizit sagt, sie darf auf gar keinen Fall den Schalter des Autopiloten berühren und die Hände nur vorsichtig und ganz leicht an das Steuerhorn legen. Dann dreht er das Flugzeug leicht mit Hilfe des Autopiloten, was die Tochter natürlich bemerkt. Das ist ja das, was ich eben schon gesagt hatte. Nun ist also Sohn Elder an der Reihe. Und anscheinend beginnt er, das Steuerhorn zu drehen, bevor im Autopiloten der Kurs geändert
wird. Aber das geht?
Ja, allerdings schwerer, als wenn er ausgeschaltet wäre.
Ja, aber dann muss er ja richtig zugepackt haben.
Mhm. Hat er auch.
Und nicht einfach nur die
genau, Hand drauf. Okay. Hat er auch. Und du brauchst ein Gewicht von extra, etwa so um die 8 bis 10 Kilo, die du aufwenden musst, um das Steuerhorn dann eben zu drehen. Und dann programmierte Kapitän Kudrinski den Autopiloten wieder in den Navigationsmode. Doch Elder hält das Steuerhorn weiter in dieser vorherigen Position, also leicht zur Seite geneigt.
Mhm.
Und so schaltete sich der Autopilot dann aus. Allerdings nur der Autopilot, der für die Querruder zuständig ist.
Ja, aber ich komme da noch nicht so ganz hinter. Also, wenn der sich da so, das siehst du ja, ob der da klammert und Kraft einwirkt. Warum hat der Vater nicht gesagt, nur draufliegen?
Ja, also,
ich versteh's
es
nicht,
gibt also. Eine Seite, da kannst du den Funkverkehr nachlesen.
Ja.
Und es war wohl auch so, dass die Tochter dann quengelte, weil die wollte eigentlich wieder zurück in die Kabine. Dann hat er sich mit der unterhalten.
Und hat nicht drauf geachtet, und das hat der Co-Pilot gemacht?
Ja, das kann ich dir auch nicht sagen.
Ja, deswegen sei ja, das ist alles so ein bisschen.
Genau.
Komisch.
Das nächste Problem ist, dass selbst, wenn er nur das Steuer wieder mittig halten würde, das Flugzeug weiter kippen würde. Denn anders als beim Auto, wo man das Lenkrad ja einfach wieder gerade stellt und das Auto fährt geradeaus, ist es bei einem Flugzeug und der Steuerung der Querruder so, dass man theoretisch, ich nenne es jetzt mal, übersteuern muss, bis das Flugzeug wieder gerade fliegt und dann das Steuerhorn wieder mittig stellt. Also wenn er jetzt zum Beispiel die ganze Zeit nach rechts gehalten hätte, müsste er über die Mitte ein bisschen nach links, bis das Flugzeug wieder gerade liegt und dann das Steuerhorn wieder gerade machen. Und das hört man auf dem Stimmrekorder, wie Elder eben fragt, warum es sich bewegt. Da sind wir wieder an dem Punkt von eben, bewegt es sich von alleine. Aber die Piloten verstehen nicht, was gerade passiert. Denn auf einem ihrer Bildschirme im Cockpit wird ihnen jetzt ein Bogen angezeigt, den das Flugzeug anscheinend folgt. Sie sind sich sicher, dass sie in eine Warteschleife einfliegen.
Ja, aber das ist auch schon wieder, was ich so ein bisschen komisch finde. Aber du hattest ja vorhin gesagt, dass sie in etwa auf der halben Strecke wären.
Ja.
Warum sollte da eine Warteschlange sein?
Ja, und das verstehen die Ermittler eben auch nicht.
Ja.
Das Problem dabei ist auch, dass sie das Ganze so weit ablenkt, dass sie nicht merken, wie das Flugzeug immer weiter zur Seite kippt. Eben bis zu diesen kritischen 45 Grad. Denn die Besatzung wusste nicht, dass die Abschaltung vom Autopiloten eben ohne Warnton geschieht und das nur angezeigt wird durch eine winzig kleine Warnleuchte im Cockpit. Bei dem 45 Grad Winkel, von dem wir eben gesprochen haben, ist der Auftrieb so gering, und das ist eben auch der Grund, warum sie dann so drastisch an Höhe verlieren. Um das zu verhindern, zieht First Officer Piskarev die Maschine mit mehr Schub nach oben. Also zumindest, nachdem er wieder an das Steuerhorn kam. Wir haben dann ja gesagt, die Nase kippte nach vorne, weil die Maschine selbst erkannt hat, Strömungsabriss. Danach zog er die Maschine wieder hoch. Doch durch das Hochziehen drohte eben wieder der nächste Strömungsabriss, weil er es einfach zu doll an sich herangezogen hat. Und dann kippt die Maschine eben wieder und beginnt wieder zu trudeln. Und als sie dann mit Hilfe des Seitenleitwerks das endlich schaffen, die Maschine zu stabilisieren, sind sie einfach zu tief. Was ich am schlimmsten finde, ist, dass die Ermittler das Ganze in Toulouse bei Airbus im Simulator nachgespielt haben. Und dabei stellte sich heraus, dass sie es hätten schaffen können, wenn sie einfach alles losgelassen hätten. Denn zu dem Zeitpunkt war der Autopilot ja noch an. Mhm. Und dann hätte es tatsächlich klappen können, dass die Maschine sich von alleine wieder fängt.
Ja, aber die Frage ist für mich, warum haben sie es denn einfach nicht gemacht? Also obwohl ich mir das wieder vorstellen kann, wenn man das mal wieder so von zwei Seiten sieht, die waren alle in Panik, weil das war ja auch die G-Kräfte, und der Lüdert wird auch Panik gehabt und hat einfach nicht losgelassen.
Genau, das dann kam es halt zu Alarmtönen und
genau, so kann ich mir das nur vorstellen.
Und vor allem, sie wussten das Ganze auch nicht. Denn, wie eben schon gesagt, wussten sie nicht, dass sich der Autopilot nur teilweise abschalten kann und auch nicht, dass das ohne Warnton geschieht. Im Unfallbericht werden viele Faktoren aufgelistet und ich habe mal ein paar Auszüge mitgebracht. Also es sind Auszüge, ne? Und das nur nochmal dazu, nicht, dass ihr euch wundert. Der Absturz des Airbus A310 ereignete sich aufgrund eines Strömungsabrisses und eines Trudelns in den Boden aufgrund einer Kombination der folgenden Faktoren. Erstens, Erlaubnis des Backup-Kapitäns, seinen Platz einzunehmen und die Steuerung des Flugzeugs durch seinen Sohn zu beeinträchtigen, der hierzu nicht berechtigt ist und nicht über die entsprechenden Qualifikationen verfügt. Zweitens, Durchführen von dem Flugplan und in der Flugsituation nicht vorgesehenen Demonstrationsmanövern mit dem Autopiloten. Drittens, Gewaltanwendung auf die Steuersäulen durch eine unbefugte Person und den Copiloten, die den normalen Betrieb des Autopilotens beim Rollen verhindert, was dazu führte, dass der Autopilot überlastet wurde und von der Querrudersteuerverkabelung getrennt wurde. Viertens, eine unbeabsichtigte und geringfügige zusätzliche Drehung des Steuerhorns nach der Abschaltung des Autopiloten, die zu einer weiteren Entwicklung der Rechtsneigung führte. Fünftens, das Versäumnis des Reservekapitäns und des Copiloten, eine Erhöhung des rechten Querneigungswinkels über den im Betrieb zulässigen Wert hinaus zu erkennen und die verspätete Einbindung in den Flugzeugregelkreis aufgrund der Ablenkung ihre Aufmerksamkeit auf die Klärung der Gründe für die Bewegung des Flugzeuges in der Querneigung, die sie als Manöver interpretierten, dass ein Flug in die Wartezone entspricht, ohne dass auf dem Navigationsdisplay eine neue, in Klammern falsche Spur erschien. Und sechstens, unzureichende und ineffektive Aktionen des zweiten Piloten, die sich darin äußerten, dass er den Autopiloten nicht abschaltete und den Steuerknüppel trotz aerodynamischer Erschütterung und einer komplexen räumlichen Lage des Flugzeuges nicht von sich wegdrückte. Genau, also das war jetzt sehr viel Text und sehr viel ist wahrscheinlich auch unverständlich. Ihr könnt das Ganze nachlesen. Ich habe das Ganze ja auch aus den Internetquellen. Also da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Aber das sind so die Gründe, die dann...
Ja, aber das frage ich mich ja auch, warum er das nicht wegdrückte. Also ich meine, er hat ja seinen Sitz nicht so weit nach hinten gemacht, dass der am Ende des Flugzeugs angelangt ist, sondern du machst das ja ein Stück zurück, weil da geht's ja auch gar nicht.
Ja.
Und er hätte ja trotzdem, er hat ja auch mehr Kräfte, er hat ja trotzdem versuchen können.
Man weiß es nicht. Wir waren nicht dabei, wir stecken da nicht drin.
Nein,
es
ist natürlich nicht, aber das ist eben halt, was man sich so fragt. Ja. Ne? Das finde ich so echt schon ein bisschen merkwürdig. Ja.
Aber durch diesen verheerenden Absturz resultierten dann nämlich auch andere Pilotentrainings, nämlich spezialisiert auf eben Extremfluglagen. Weiter änderte Aeroflot die Flugnummer auch für diese Strecke von Moskau nach Hongkong von Sierra Uniform 593 in Sierra Uniform 212. Und was mir hier ganz wichtig ist nochmal bei der Folge, das machen wir ja nicht bei allen, dass wir nochmal auf die Opfer und die Hinterbliebenen gucken. wobei man an die immer denken muss. Aber wir versuchen das ja immer so ein bisschen rauszulassen. Also niemand hat diesen Absturz überlebt. Und die wurden alle nochmal zur Absturzstelle geflogen, durften darüber mit dem Hubschrauber noch kreisen. Und zum Beispiel chinesische Hinterbliebene schrieben Zettelchen mit Botschaften und warfen die halt aus diesem Hubschrauber. Andere warfen Blumen auf die Absturzstelle. Oh, und den Gedanken finde ich so herzzerreißend.
Ja, also es ich auch.
Da kann man sich nicht vorstellen, wenn du dann da drauf runtergucken musst, wo deine lieben Personen irgendwie ihr Leben verloren haben.
Ja, für mich wird das eigentlich eher auch schockieren und wütend machen, wenn ich so den Grund...
Wenn du das erfährst,
warum man das so war. Genau, wenn das werden die ja erfahren haben, genau. Denke ich mal. Ja.
Weil das Vertuschen von denen hat ja nicht funktioniert und das kam dann ja ans Licht.
Genau.
Dann wurde den Hinterbliebenen angeblich auch noch eine Summe von $20,000 angeboten pro Verstorbene. Mhm. Das finde ich schon, ich meine, du kannst das einfach nicht wieder gut machen. Was dann aber noch ist, also, und zusätzlich wurden denen noch $20 pro Kilo verlorenes Gepäck angeboten.
Fällt mir nichts so ein.
Nee, als ich das gelesen habe, ist mir auch, glaube ich, alles aus dem Gesicht gefallen.
Also ich meine so 20.000, ja natürlich kommen damit die Toten nicht wieder, aber es gibt dann wahrscheinlich, aber vielleicht sind auch welche mit bei, die sind auf einmal alleinerziehend.
Genau, also es hilft wahrscheinlich
und
ein Stück
weg. Und es hilft, genau.
Es macht das nicht wieder gut. Und da
finde ich das aber wenig. Aber bin ich ganz ehrlich.
Ist es auch?
Obwohl man weiß nicht, wie teuer ist ein Tod. Verstehst du?
Du kannst den Tod nicht aufwiegen.
Nein. Aber das finde ich trotzdem schon. Was kannst du mit 20.000 machen? Gar nichts.
Und dann $20 pro Kilo Gepäck?
Ja, sind die blöd oder was? Entschuldigung für den Ausdruck, aber...
Das fand ich auch ganz schlimm.
Ja, genau.
Und ich muss aber noch dazu sagen, dass nicht alle diese Summe erhalten haben. Und deshalb wurde auch geklagt. Trotzdem wurden aber viele Klagen wieder abgewiesen. Und genaue Zahlen und wie viel am Ende wirklich gezahlt wurde, konnte ich nicht finden.
Mm.
Also das ist so die Summe,
Pi mal Daumen,
wo man so spekuliert.
Genau. Ja.
Aber da weiß ich nichts Sicheres.
Ja. Naja, gut, aber wenn man das wieder von der anderen Seite sieht, ist das eben halt auch, eigentlich kann ja die Airline da nichts für. So, weißt du, so, ne, wenn der Pilot da der Meinung ist, er muss da seine Kinder reinsetzen, hätte er es besser wissen müssen, ne, so dass, aber natürlich muss die Airline was dagegen tun.
Ja.
Ne?
Ja, es ist ganz schlimm.
Also ich denke mal, das wird auch das Verbot gekommen sein, keine Angehörigen, Kinder, Freunde.
Generell, es darf generell
keiner
der
mehr
des Fluges,
da rein,
keiner mehr ins Cockpit. Das ist auch gut so.
Ja, definitiv.
Also.
Definitiv, ja.
Das ist auch, so wie gesagt, so gern ich das auch mal erleben wollen würde, aber da hat einfach ein Zivilist oder jemand, der keine Ahnung davon hat, hat einfach da nichts verloren.
Nein, überhaupt nicht. Also auch jemand, wenn der Ahnung hat, außer es ist jetzt ein Notfall.
Ja, du hast ja manchmal diese Jump Seats, wo dann nochmal jemand mitfliegen darf, ein Pilot, der irgendwie frei hat. Oder,
ja gut, das ist ja
ein oder auch ein Flugbegleiter, der frei hat, aber die wissen ja auch, wie sie sich verhalten.
Genau, aber nicht auf so einen Langstreckenflug und dann da irgendjemanden hinsetzen.
Ja.
Also das...
Und vor allem nicht auf dem Pilotensitz.
Ja, das Schlimme ist, sie hätten es überleben können. Das ist halt eben das Ding.
Aber das haben wir ja ganz oft in unseren Fällen, dieses hätte.
Ja, natürlich. Aber manches ist unvermeidbar gewesen.
Ja,
das aber stimmt. Aber das nicht.
Ja, genau.
Ja, naja.
Ja, damit sind wir dann auch am Ende.
Ja.
Und
wir hoffen, dass die Folge trotzdem spannend war.
Ja.
Aber ich fand sie spannend, weil da kommt man ja gar nicht drauf, dass Kinder das Flugzeug geflogen haben. In dem Sinne, also...
Ja, genau. Ja. Also das finde ich auch so ein Horror.
Gute Folge. Also in Anführungszeichen.
Ja, wir hätten sie lieber nicht gemacht, wenn das nicht passiert wäre.
Nein, das sowieso. Das ist ja klar, ne? Ja. Aber von der Spannung her, ne, muss ich echt sagen. Oder von der Spannung her, vom Fall her, da kommst du nicht drauf.
Nein.
Das meine ich.
Nee.
Ich meine jetzt nicht, dass das Flugzeug abgestürzt ist.
Das ist völlig absurd.
Ne? Also mögen alle in Frieden ruhen, aber das ist eben.
Also
halt,
man munkelt wohl dadurch, dass er einer der 16 wenigen waren, die diese Flugzeuge fliegen durften, dass er halt so stolz war. Und sein Sohn soll wohl auch schon sehr flugbegeistert gewesen sein, dass man deswegen, oder dass man da nachher gesagt hat, deswegen wollte er seinen Kindern was ganz Besonderes, aber
es ist ja nun passiert.
Ja.
Und für die Zukunft, auch an sämtliche Piloten, bitte auch nicht einfach mal so.
Ja, ne? Ich glaube, das hat jeder, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder.
Ja, weil man weiß, wie der Mensch ist, ne? Dann sieht das keiner, aber was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
Ja.
Also bitte, denk dran.
Ich glaube, das passiert in der Form definitiv nicht mehr. Ja, und damit würde ich dann sagen, hören wir uns in 14 Tagen wieder.
Genau.
Macht's gut, bleibt gesund. Bis in 14 Tagen.
Bis in 14 Tagen.
Tschüss. Im Cockpit ist heute wenig Platz, denn hier befindet sich Aua. Rechts sitzt noch immer First Officer Piskarev. Allerdings hat er seinen Sitz in... Oh Gott, mein Skript spinnt schon wieder. Der Flug verläuft ruhig und nachdem Kapitän Danilov das Flugzeug aus dem vielbeflogenen Luftraum für Navigation? Spanja. Lotsen von der Luftkontrolle Novokuznetsk, der eben sie finden sie. Schnell kommt es zu Spekulationen,